hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich möchte die Regie bitten, die Bibelstelle, die ich mitgebracht habe, hier zu projizieren und sie euch kurz vorzutragen, weil am Anfang soll Jesus sprechen, bevor ich spreche. An jenem Tag, heißt es da im Matthäusevangelium, verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich, und alle Menschen standen am Ufer, und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen. Er sagte: Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils 60-fach, teils 30-fach. Und Jesus schließt dieses Gleichnis mit der Mahnung: Wer Ohren hat, der höre. Ich habe vorhin am Tisch mit der Vorbereitungsgruppe gesprochen und wir haben darüber nachgedacht, wenn Jesus also zum Beispiel ein Bauer wäre und Mitglied, sagen wir mal, der Bayerischen Saatgutvereinigung, dann würden die sagen: Junge, du hast null Ahnung vom Säen. Ja, wo schmeißt denn du die Saat hin? Ein Viertel maximal auf fruchtbare Erde, alles andere fliegt irgendwo hin. So ist Gott. Gott sät aus. Und der Boden, der da genannt ist, die verschiedenen Böden, meine Lieben, die sind ein Bild für unsere eigene Seele. Der Sämann, wird Jesus später erklären, ist der, der das Wort Gottes selber sät und sogar selber ist in gewisser Weise, Jesus. Und wenn man ehrlich ist, also ich kenne schon den Boden in mir, der da irgendwie brettelhart ist und da dringt nichts durch. Okay? Oder sagen wir mal, wer von den jungen Menschen oder auch von den Älteren, die auch hier sind, hat mal so richtig Freude am Bibellesen? Naja, geht so. Ja, so Semi-Freude. Aber es ist das Wort Gottes. Ja. Will ich das bei mir jetzt da so haben? Habe ich da Zeit dafür? Also, auf der einen Seite ist es sehr hart und da kommt nichts rein oder dann kommt irgendwie was anders und frisst es weg. Da sind es die Vögel in diesem Bild. Dann gibt es den felsigen Boden. Auch das kenne ich, auch aus Abenden wie diesen. Gell? Mancher geht vielleicht begeistert heim und denkt sich, okay, ab morgen Bibel lesen. Ja. Spätestens am dritten Tag ist dann nicht mehr so wahnsinnig interessant, weil alles andere viel interessanter. Und dann ist wieder vorbei mit dem Bibellesen. Oder, was haben wir noch? Die Dornen und die Disteln haben wir noch. Ja, die Sorgen des Alltags. Gell, wenn ich sage, mein Gott, ich kann ja jetzt nicht auch noch Bibel, ich habe so viel zu tun, ich muss für die Schulaufgabe lernen. Gell, und im Sportverein warten sie auf mich und dann bin ich noch im Musikunterricht. Kann mich das um das auch noch kümmern? So. Und dann gibt es ein paar, da fällt der Samen auf guten Boden und fällt tief rein und bringt Frucht. Und ich möchte sogar sagen, meine Lieben, dass in jedem von uns wahrscheinlich alle vier Arten von Böden gibt. Das ist jetzt nicht so, die einen sind die Guten und die anderen sind die Bösen, sondern wahrscheinlich ist je nachdem, je nach Zeit, je nach Umständen, der Boden mal so in meiner eigenen Seele. Und das, was den Boden in uns fruchtbar macht, also was zeichnet einen fruchtbaren Boden aus, der hat eine gewisse Feuchtigkeit, gell? Den kann man auch leicht vielleicht in die Tiefe bringen, der ist ein bisschen veränderbar, der kann aufnehmen, der kann wachsen lassen und hervorbringen, der ist offen für das, was da kommt. Dass der innere Boden in deiner Seele so wirkt, das macht der Heilige Geist. Und wir wollen mal miteinander dann anschauen, wie das passieren kann. Aber zunächst möchte ich auch sagen, wenn wir in dieser Welt, vor allem als junge Menschen, nicht automatisch mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, obwohl er schon da ist, gell? Aber es gibt ja alles andere, was uns wegzieht von ihm, dann sind wir geneigt, in unserem eigenen Herzen und in unserer eigenen Seele Dinge zu hören, die ganz oft Lügen sind. Und trotzdem dringen sie vielleicht tief ein in meine Seele. Gerade unter jungen Menschen ist heute die große Frage ganz oft, wer bin ich eigentlich? Wo gehöre ich hin? Und vor allem die Frage, bin ich gut genug? Bin ich gut genug? Verbunden vielleicht oder variiert in anderen Fragen, bei den Jungs mehr so, habe ich es drauf? Bei den Mädels vielleicht mehr so, okay, habe ich genug Ansehen oder sehe ich gut genug aus? Und wenn nicht, dann kommen vielleicht die Selbstanklagen und vielleicht die eigene Verwünschung, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön, intelligent genug, ich bin nicht der Supersportler, ich bin nicht das Mathe-Genie, ich kann mich nicht so gut ausdrücken, ich kann nicht so gut singen wie die anderen. Bin ich gut genug? Wenn ihr eine Familie habt, die einigermaßen in Ordnung ist, das ist nicht bei allen der Fall, aber ich hoffe bei einigen, oder wenn ihr gute Freunde habt, was ich hoffe, dass bei vielen der Fall ist, dann kennt ihr die Erfahrung, dass Familie oder Freunde jetzt gar nicht zuerst fragen, ob du das oder jenes kannst oder so aussiehst oder das oder jenes kapierst, sondern die lassen dich einfach mal sein und freuen sich, dass du da bist. Und die erst einmal sagen, es ist echt gut, dass du da bist, weil sie dich gern haben, weil du zu denen gehörst. Und meine Lieben, die Urerfahrung der Christen und Christinnen aus allen Zeiten, wenn der Glaube nicht zuerst als Moral daherkommt, nicht zuerst daherkommt mit Sätzen wie du musst und du sollst und du darfst nicht. Das ist nicht das Erste unseres Glaubens. Die erste Erfahrung des Glaubens überhaupt ist, du bist gut und es ist gut, dass du da bist. Und es geht sogar noch weiter. Wisst ihr, wir alle sprechen immer wieder davon, vorhin auch im Lobpreis und der Johannes hat es gesagt, Jesus ist gekommen, um uns was zu zeigen, um was in uns wieder neu zu machen, um wieder was herzustellen. Was ist das wichtigste Wort, das uns Jesus gesagt hat? Das Wichtigste, das er uns überliefert hat. Meine Überzeugung ist, dass er uns das Wort vom Vater gesagt hat. Dass er zu dir sagt und zu mir sagt, Gott ist wirklich dein Vater. Und deine Existenz, deine tiefste Identität, wenn du dich fragst, wer bist du eigentlich, wer bin ich eigentlich, dann ist die erste und tiefste Antwort von uns Christen, du bist das geliebte Kind des Vaters. Und der Vater schaut nicht zuerst und fragt nicht zuerst, hast du es drauf? Sehe ich gut genug aus? Kapierst du Mathe gut genug? Bist du der Sportler? Bist du die Musikerin? Fragt er nicht. Das allererste ist, ich habe dich gemacht, du bist mein geliebtes Kind. Das allererste. So ist Jesus in der Überzeugung für uns und für dieses Geheimnis, damit wir das verstehen und Vater unser nicht nur beten, sondern auch meinen. Im Herzen meinen. Für das sind wir eigentlich hier. Und das will in uns der Heilige Geist wirken. Der will in uns wirken, dass wir durch das, was wir im Glauben tun, erleben, beten, feiern, in der Gemeinschaft, dass wir rausgehen in diese Welt, in der Überzeugung, wir sind Kinder Gottes, geliebte Kinder Gottes. Und meine Lieben, ihr könnt tun, was ihr wollt. Ihr könnt in diesem Leben zu den schlimmsten Verbrechern werden. Gott hört nicht auf, dich zu lieben. Wer aufhört, Gott zu lieben, das sind immer nur wir. Das sind immer nur wir, die wir uns entfernen. Deswegen ist unsere gläubige Überzeugung, Erfahrung, dass es zuallererst darum geht, in diese Nähe zu finden, den Boden unserer Seele so aufbereiten zu lassen und daran mitzuwirken, dass aus uns ein Vater unser aufsteigt, das dem entspricht, was wir da beten. Dass wir das auch meinen. Ja, Vater, ich glaube, du bist wirklich mein Vater und ich bin dein Kind. Wir sprechen vom Boden, ja, vom Boden des Ackers. Jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal die Erfahrung gemacht, ich gehe raus in die Welt aus, sagen wir mal, einer behüteten Umgebung, aus einer guten Familie oder aus einem behüteten Freundeskreis, wo ich einfach sein darf. Dann gehst du in eine fremde Umgebung und erlebst darin vielleicht mal Streit oder Enttäuschung oder Versagen oder was auch immer. Was trägt dich? Naja, dass du trotzdem gehalten bist, dass deine Familie dich trotzdem trägt und mitträgt. Du kannst wieder heimgehen und denkst dir, es ist nicht so schlimm da draußen, weil ich bin ja da daheim. Aber jetzt, meine Lieben, Familie und Freunde, das ist alles wunderbar, gell? Und Gott hat uns so geschaffen, dass wir in Beziehungen leben. Aber es kann sein, und wahrscheinlich hat es der eine oder die andere auch schon erlebt, dass auch die Familie zerbricht. Oder ich bin in einem Alter, ich gehe nach und nach auf die 60 zu, gell? Da sterben die eigenen Eltern. In meiner Generation sterben immer wieder die Eltern, weil die dann alle schon über 80 sind oder sowas. Und ich sage euch, als vor einigen Jahren meine Mutter gestorben ist, da habe ich das Gefühl gehabt, mir zieht es etwas von dem Boden weg, weil sie mich auf den Boden dieser Welt gestellt hat. Versteht ihr, im Bild gesprochen. Irgendwie, wenn eine tragende Beziehung wegbricht, zieht es da irgendwie den Boden weg. Wenn ein Ehepartner, eine Ehepartnerin den anderen verlässt, sagen manche, mir zieht es den Boden weg. Wenn deine Freunde dir sagen, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben, zieht es dir gefühlsmäßig den Boden weg. Ich möchte dir sagen, wenn du in die Beziehung zum Vater findest, durch Christus und das, was er für uns getan und geschenkt hat, dann wird es dir nie wieder den tiefsten Boden wegziehen. Weil er tiefer ist als jeder Boden in der Beziehung, die dich tragen kann. Nie wieder. Wenn du in die innere Beziehung zu ihm kommst, er wird dich nie verlassen. Aber es liegt mit an uns, dass wir da hineinfinden. Dass wir uns vom Geist führen lassen. Dass wir uns auf diesen Boden stellen lernen. Weil wisst ihr, die großen Helden unseres Glaubens, die waren auch in der schlimmsten Umgebung innerlich immer noch zu Hause. Der Pater Maximilian Kolbe im Konzentrationslager, in der Hölle von Auschwitz, er war innerlich noch zu Hause und konnte für einen Bruder, der zum Tod verurteilt worden ist, diese Strafe auf sich nehmen. Nicht einmal der Tod zieht dir diesen Boden weg. Spürt ihr, wenn wir hören aus dem Mund Jesu, dass diese Beziehung die wichtigste unseres Lebens ist? Und spürt ihr gleichzeitig, wie wir in dieser Welt geneigt sind, uns von dieser Beziehung ablenken, wegziehen zu lassen? So, jetzt kommt die Frage, was macht denn die Firmung oder was macht denn der Heilige Geist in mir? Ja, der hilft dir hoffentlich, dass du in die Beziehung findest. Aber damit wir uns das klar machen, es geht nicht darum, einen schönen Gottesdienst zu feiern, zu sagen, endlich haben wir diese lästige Vorbereitung hinter uns, jetzt feiern wir das Ding und dann kriege ich meine Geschenke und dann ist wieder gut mit Kirche. Ich kenne Leute, die gesagt haben, gell, Firmung nehmen wir jetzt nur mit und dann ist Schluss mit Kirche. Spürt ihr, um das geht es nicht. Das ist nicht das, was das Sakrament meint. Das Sakrament will dir helfen, in die Beziehung zum Herrn tiefer zu finden. Zum Beispiel, ich sage dir jetzt ein paar Beispiele, wie das gehen könnte. Du wachst in der Früh auf, machst vielleicht das Kreuzzeichen und sagst, danke Gott für diese Nacht und hilf mir in einen guten Tag. Du isst vielleicht dreimal am Tag und sagst vorher ein kurzes Dankgebet dafür, dass du was zu essen hast. Du gehst an eine Aufgabe, die dir gestellt ist, in der Schule, im Studium, in der Ausbildung oder wo auch immer, und sagst, bitte Gott, hilf mir, dass das gelingt. Du legst dich abends ins Bett und bevor du einschläfst, legst du bitte mal dein Handy weg, am besten aus dem Schlafzimmer raus und gehst nochmal mit deinem Herrgott kurz den Tag durch und dankst ihm für das, was gelungen ist, für die Begegnungen, für alles, was dir geschenkt worden ist. Bittest ihn vielleicht um Vergebung dafür, wo du Mist gemacht hast. Betest der Vater unser und machst das Licht aus. Ich möchte dir fast versprechen, wenn du das Tag für Tag so machst, dann wird der Seelenboden locker. Und darunter kommt dann der zum Vorschein, der dich immer trägt. Und du spürst, wie du innerlich vielleicht nach Hause kommst. Und wenn du dann auch noch immer mal wieder sagst, der, mit dem ich da in Beziehung komme, gell, der wirklich dein Vater ist, für den tue ich jetzt mal was, für was ich nicht gefeiert werde oder für das ich vielleicht kein Lob bekomme oder das niemand sieht, einfach so, weil es gerade gut ist, weil ich sehe, dass es dran ist, weil sonst niemand abgespült hat, weil das Klo echt noch dreckig ist, weil ich irgendwie mal auch aufräumen könnte, wo meine Familie jetzt was hinterlassen hat. Und es sieht vielleicht gar niemand. Wow! Gott ist immerfort so in seiner Liebe, dass er einfach Dinge tut, die dran sind. Oder du tust dem in deiner Klasse, in deiner, weiß ich was, in deiner Arbeit oder wo auch immer du bist, der irgendwie vielleicht draußen ist aus der Gruppe. Ein Außenseiter, eine Außenseiterin, dem bist du mal gut und schenkst ihm Zeit oder machst was mit ihm. Oder du spürst, dass einem echt schlecht geht und obwohl der eine Nervensäge ist und du ihn nicht so wahnsinnig gut leiden kannst, machst du mal was mit ihm, gibst ihm Zeit, öffnest ihm dein Ohr. Wenn das noch dazukommt zu deinem Gebetsleben, dann wirst du in deinem Herzen immer mehr den Vater erkennen. Und der Boden deiner Seele wird lockerer und aufnahmefähig und der Heilige Geist führt dich durch die schönen, tiefen und auch schweren Situationen deines Lebens hindurch. Spürst du, wie das die wichtigste Beziehung deines Lebens eigentlich sein kann, sein darf, sein müsste, damit du ein freier und froher Mensch wirst? Der einen Vater hat? Das wünsche ich dir für deine Firmung. Das wünsche ich euch allen, dass ihr auch eine Erfahrung macht, dass euch das Herz aufgeht, dass der Boden der Seele aufgeht und ihr etwas von dem erahnen könnt, was ich gesagt habe. Und dabei bleibt. Dabei bleibt. Gott segne euch. Amen.